Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute freue ich mich auch wieder ganz besonders, auch so wie es der Kollege Marco Sodomka sagt, wir haben einen besonderen Gast heute hier sitzen, der liebe Christian Kohl, Ausbildungsleiter des Roten Kreuzes Landesverbands Niederösterreich, sitzt mir gegenüber. Lieber Christian, herzlichen Dank, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, Christian, ein bisschen was vielleicht zu deiner Person. Christian Kohl, der Name, aber jetzt erzähl einmal, wie ist es zu dem Werdegang gekommen? Was hast du begonnen?
27 Jahre Rettungsdienst liegen jetzt schon hinter mir. Lange Zeit und wie soll ich sagen, viele, viele unterschiedliche Eindrücke des Rettungsdienstes, vom Sanitätshelfer noch vor dem Sanitätergesetz, Notfallsanitäter vor dem Sanitätergesetz, dann mit der Überleitungsprüfung und dann war ich viele, viele Jahre lang im Notarztsystem tätig. Mhm. Also Notarztwagen war so meine große Heimat, Lehrsanitäter. Also ich bin schon seit bald über 20 Jahren bin ich Lehrsanitäter. Viele, viele SanitäterInnen im Kreuz Niederösterreich sind durch meine Schule gegangen. Das ist immer wieder schön, was aus denen dann geworden ist mit den vielen Jahren. Und dann hat es mich beruflich eigentlich in eine ganz andere Ecke verschlagen. Also ich war ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig, viele Jahre war in der Druck- und Medienbranche tätig.
Okay.
Und war eigentlich fast schon so weit, dass ich mit dem Rettungsdienst aufgehört habe. Und dann war für mich so irgendwie der Scheidepunkt, na, was mache ich jetzt da? Bleibe ich dabei oder mache ich was ganz was anderes? Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo es die Möglichkeit ergeben hat, dass ich an der Bezirksstelle Mistelbach, das ist meine Heimatbezirksstelle in Niederösterreich beim Roten Kreuz, die Ausbildungsleitung der Bezirksstelle übernehmen konnte, beruflich. Und dann war ich so an dem Knackpunkt, puh, also da kommt jetzt eine Herausforderung auf mich zu, weil ich war so quasi der Notfallsanitäter, Baujahr 2000, habe ich die NFS-Ausbildung damals abgeschlossen. Und vom modernen Rettungsdienst habe ich überschaubar viel Plan gehabt zu dem Zeitpunkt, muss man ganz ehrlich sagen.
Okay.
Da hat sich sehr viel getan gehabt und dann habe ich gesagt, und jetzt gehe ich das gescheit an. Und dann habe ich mich da wieder richtig reingetigert. Die Notfallkompetenzausbildung haben wir dann alle durchgemacht. Und heute bin ich richtig froh, dass ich das gemacht habe. Ich war dann einige Jahre in Mistelbach in der Ausbildung tätig, in der Bezirksstelle, habe dort RettungssanitäterInnen-Ausbildungen, NotfallsanitäterInnen-Ausbildungen, Fortbildungen, die ganze Erste Hilfe betreuen dürfen. Ja, und dann hat es mich in den Landesverband nach Dohlen verschlagen und habe dort die Leitung des Fachbereiches Bildung und Einsatzdienste übernommen. Das war eine meiner besten Entscheidungen.
Ja, super, du bist das schon her.
Das ist es daher, das muss man nachdenken lassen. Im 4 Jahre ist es direkt her. Also mir kommt es vor, wann es gestern passiert war. Und also seither sind so tolle Dinge im Rettungsdienst passiert. In Niederösterreich, in Österreich, bei uns in Niederösterreich in der Ausbildung haben sich so tolle Dinge entwickelt. Ja. Wir haben Wahnsinn, also wenn ich mir überlege, wie der erste Tag gewesen ist, während dem Job dann gewesen bin, überwältigend, das kann ich teasern. Und seitdem haben wir quasi den ganzen Bereich Bildung, Rettungsdienst, Bildung, Einsatzdienst, Erste Hilfe eigentlich neu gedacht, haben ein neues Team aufgebaut und ich bin jeden Tag stolz in der Früh, wenn ich mit dem Job beginnen kann, man denke, hey, das ist ein so cooles Team, was wir da haben und es ist echt toll, was wir da alles bewegen und was sich da viel verändert. Also es ist sensationell. Ich brenne für das, was wir da tun.
Liebe Zuhörer, das möchte ich jetzt kurz einmal nur da aus meiner Sichtweise. Er sitzt mir ja gegenüber, schön natürlich im Rotkreuz-Outfit mit einem wunderschönen Hemd, das ist der schon Roten Kreuzes. Ah, da strahlt einer wirklich gegenüber von mir. So muss man sich das jetzt vorstellen, wenn er über seine Kollegen spricht und wenn er über das spricht, was erreicht worden ist oder wie es jetzt ist. Woher ist aber dieser Drang gekommen, wenn du vorher ehrenamtlich warst? Hat es irgendein Ereignis gegeben oder ist es das Helfersyndrom, das natürlich auch irgendwo wahrscheinlich in dir ist, dass du gesagt hast, boah, ich will zum Roten Kreuz, ist das durch den Zivildienst gewesen oder wie ist der Weg, dass du überhaupt das Rote Kreuz gefunden hast?
Ja? Also ursprünglich war es der Zivildienst. 1999, oder? Mhm. Februar 99, genau. Ach, wir werden schon
jetzt, gell? Nein, absolut nicht. Nein.
Also echt schlimm. Februar 99, Zivildienst, ja. Also damit, ich muss das jetzt da schnell erzählen. Ja. Also,
bitte.
Wenn ich mal überlege, wie damals die Sanitäterausbildung gewesen ist. Ja. Also damals war das ja noch diese, das damals geheißen Zivildienstgrundausbildung.
Okay.
Zivildienstgrundausbildung hat das geheißen. Wo du ja also alles Mögliche gelernt hast, vom Feuerlöschen über historische Dinge und halt ein bisschen Sanitätshilfe. Das war so ein bisschen dabei. Ja. Und also ich glaube 60 Stunden Theorie, was waren das damals?
Kann doch sein, ja.
Ich sage es ja nicht, weil damals meine Lehrsanitäter waren, weil die gibt es nicht zum Teil im Roten Kreuz.
Sie werden es wissen. Ja.
Ja, ich bin mir ganz sicher, ob sie es in Erinnerung kennen. Nicht mehr alle, aber es gibt noch welche. Und also wir haben in dieser gesamten Sanitätshilfeausbildung haben wir einmal ein Auto gesehen. Also Auto meine ich damit, yeah. Ist ja ganz bewusst Auto und nicht Rettungsauto, weil also heutiger Maßstab ein anderer. Weil da haben wir also von der Weiten reinschauen können. Und dann weiß ich noch, dann war der erste Tag in Mistelbach, also da war eine Prüfung.
Yeah.
Da haben wir noch gar keine Praxis gehabt. Ja. Das war eine Prüfung und dann war erster Tag, also an der Dienststelle. Und jetzt sind ja dann die Dienste gekommen, wir waren, glaube ich, damals in dem Zivildienerturm, also in Mistelbach, waren wir, glaube ich, 6 Personen.
Mhm.
Das heißt, ja, wart einmal draußen und wenn es mitfährt, werden wir euch das sagen.
Mhm.
Und dann irgendwann sagt er, also ein hauptberuflicher Notfallsanitäter, der damals an dem Tag Dienst gehabt hat, und der Christian, komm mit. Den bin ich noch immer viele, viele Jahre
gefahren. Dein erster Einsatz?
Mein erster Einsatz, ja. Und dann sind wir ins Auto eingestiegen und zu zweit.
Mhm.
Also ich bin dort vorne gesessen, am Beifahrersitz, als Sanitäter, obwohl ich noch nie einen Rettungsauto vorhin gesehen gehabt habe. Ja. Und dann sind wir durch Mistelbach gedüst mit Blaulicht, dem man denkt, ja, was passiert da gerade? Ja?
Mhm.
War Rufhilfealarm.
Mhm.
Und dann, also ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, was da gerade passiert ist. Es ist zum Glück eh so eine Art Aufstiegshilfe gewesen in meiner Erinnerung. Und der Kollege sagt dann zu mir, naja, willst du da mal in den Tragsessel, nicht?
Mhm.
Sag ich, du, das wird schwierig, weil ich weiß nicht, wie der aussieht.
Mhm.
Das habe ich noch nie gehabt. Naja, das war so mein...
Learning by doing natürlich auch, ja.
Eindeutig. Also, allein, wenn man sich diese Geschichte anhört,
ja. Also
das, was wir heute im Rettungsdienst machen, ist ja ein ganz anderes Level, ja. Und also das kann nicht mehr passieren. Ja,
ja, genau.
Ist trotzdem ein Sanitäter aus mir geworden, schlussendlich. Ja. Ich behaupte mir nicht.
Oder vielleicht auch gerade deswegen.
Ich behaupte nicht der Schlechteste, auch nicht der Beste, weil das war nämlich ein vermessener Zugang, weil das bin ich nicht. Da gibt es viel, viel bessere in Niederösterreich. Anders, aber ich weiß von den Niederösterreichern, weil wir die ja selber ausbilden. Ja, und es hat mich halt nie richtig losgelassen. Es hat Spaß gemacht, es war eine Herausforderung. Es war, wie ich noch im Bereich Druck und Medien gearbeitet habe, eine willkommene Abwechslung.
Mhm.
Es hat mir immer schon echt viel Spaß gemacht. Und also unterschiedlichste Rollen, die ich gehabt habe, ja, also in der Ausbildung auch schon Verantwortungen nachher für die erste Ortsstelle, nachher für eine Bezirksstelle auch schon, also ehrenamtlich damals schon,
ja.
Also in der Mitte von den 2000er Jahren. Also heute auch völlig unvorstellbar, dass eine von den größten Bezirksstellen Niederösterreichs jemand Ehrenamtlichen hat als Ausbildungsleiter. Ich meine, wir sind immer noch ganz, ganz stolz darauf, dass wir sehr, sehr viele Ehrenamtliche haben, die diese Tätigkeit ausüben. Aber so dieses Management in einem Bereich, wo wirklich sich viel geändert hat und viel getan hat, das ist halt zunehmend schwieriger geworden.
Mhm.
Es gibt noch viele, die schaffen, die sind hoch engagiert und mein höchster Respekt vor denen, die das noch machen. Aber wir merken jetzt schon die Tendenz, dass das halt immer schwieriger wird. Und ja, ich habe dann auch irgendwann eingesehen, ich kann es halt ehrenamtlich in der Intensität nicht mehr machen.
Mhm.
Und dann war ich immer in der Ausbildung tätig, aber halt dann nicht mehr so intensiv über viele Jahre. Und dann habe ich schon erzählt, ist halt dann dieser große Knackpunkt gekommen.
Ja, und der Ruf. sozusagen das hauptberuflich zu machen, als Ausbildungschef und dann in den Landesverband. Ja.
Es war wirklich ein Ruf, ja. Ich habe mich schon ein bisschen überzeugen lassen müssen,
ja, muss ich ehrlich sagen. Ja.
Aber also auch eine der besten Entscheidungen damals, dass ich zugestimmt habe. Ja. Also, es war schon Überzeugung dabei und ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Wenn wir jetzt über Ausbildung zum jetzigen Standort reden, was bietet das Rote Kreuz Niederösterreich jetzt an Ausbildungen an? Ich weiß, du bist für den Fachbereich Einsatzdienste zuständig, aber du kannst ja sicherlich auch erzählen, es gibt ja nicht nur diese Fachbereichseinsatzdienste-Ausbildung, sondern was gibt es noch alles?
Also wahnsinnig großes Spektrum. Ja. Also ich glaube, eine von den Grundaufgaben, und die ist uns ja total, total wichtig, ja, und die ist entscheidend für uns, ist quasi die Bildungsangebote, die wir für die Bevölkerung haben. Mhm. Weil dieser ganze Bereich Erste Hilfe, psychische Erste Hilfe, da ist er in den Gesundheits- und Sozialdiensten, wo es um Betreuung von Angehörigen geht, von pflegebedürftigen Personen, das ist ja so ein entscheidender Faktor. Ja, da kann man so viel Unterschied machen. Es ist richtig schön, wenn man in einem Erste-Hilfe-Kurs jemanden über Reanimation, über starke Blutung, über Bewusstlosigkeit oder sei es nur irgendein gesundheitliches Problem, was er mitgeben kann, ja, und der dann vielleicht in einer Woche, in 5 Jahren, in 10 Jahren einmal den entscheidenden Unterschied machen kann, dass jemand überlebt. Ja. Das ist also so ein wichtiger Bereich, da sind wir, glaube ich, wirklich mit vielen, vielen tausenden Teilnehmern pro Jahr sind wir da sehr, sehr engagiert, und unsere Bezirksstellen machen da wirklich tolle, tolle Dinge, tolle Akzente, also echt toll. Ja.
Ich kann das vielleicht aus einem persönlichen Beispiel ja auch sagen, also in der Dienststelle in Solenau-Felixdorf gibt es ein Seniorencafé, glaube ich, nennt es sich so. Es ist ja auch dieser soziale Aspekt, den das Rote Kreuz da hat, wo sie einfach die Senioren alle 14 Tage treffen, Ausflüge machen, die meinem Opa irrsinnig gefallen, wo er wieder aufblüht, wo er alte Kameraden oder Schulkollegen vor 80 Jahren auf einmal wieder trifft, ja, und wo er gesagt hat, na, die Dame habe ich schon seit 80 Jahren nicht mehr gesehen, mit der bin ich in den Kindergarten gegangen. Und dann sitzt die beim Rotkreuz-Café wieder und so kommen sie wieder zusammen und sind dann im Bus nebeneinander gesessen. Ja, also coole Geschichten, ja.
Also ich sage sie einmal wieder, ja, also und es fällt uns ja jedem Rotkreuz-Mitarbeiter, jeder Rotkreuz-Mitarbeiterin schwer zu umfassen, was diese Organisation alles anbietet. Ja, das ist so wahnsinnig umfassend, ja, und so wichtig in jedem Bereich. Ja. Also klar, also in unserer Seele, in meiner Seele, ist immer wieder der Rettungsdienst der Nabel der Welt, aber das ist es ja in Wahrheit nicht. Ja. Also da gibt es so viele, das ist wichtig, aber Gesundheits- und soziale Dienste, das Jugendrotkreuz.
Ja.
Also Wahnsinn, was da jetzt passiert. Ja. Ist richtig, richtig toll. Ja.
Wir waren bei der Ausbildung. Ja, genau. Wenn wir da jetzt bei den Einsatzdiensten sind, was bietet ihr da alles an? Wofür bist du alles zuständig?
Ja. Da reden wir zuerst mal, was man noch alles kann.
Na bitte.
Ja,
gerne.
Weil man sagt, die Breitenausbildung.
Ja.
Nachher die ganzen Bildungsangebote im Bereich Gesundheits- und soziale Dienste, also Kriseninterventionsteams, unser Peer-System, Rufhilfe.
Ja.
Also das sind Dinge, da gibt es total viele. Ja. Die ganze Schiene Jugendrotkreuz. Ja, eine riesen Maschinerie, die da dahinter steckt, bis hin zu den ganzen Schulen. Ja. Also der freizeitorientierte Jugendbereich, der schulisch orientierte Jugendbereich, da sind wir mit total vielen Bildungsangeboten drinnen. Dann unsere Führungskräfteausbildung, Personalentwicklung ist ja auch alles im Bereich der Ausbildung, wo sie da sehr, sehr viel tut. Und natürlich Rettungsdienste.
Und dann Rettungsdienste, genau. Das
ist natürlich so mein Steckenpferd.
Und da lernen wir zwei uns ja auch immer wieder kennen oder haben uns kennengelernt. Ich glaube, wir sind ja auch schon ganz lange in Kontakt. Ich habe gerade vorher einen Kollegen Michi Teufinger getroffen, der ja auch schon, ich würde sagen, eine gefühlte Ewigkeit bei der Kolossal Medizintechnik ist ja seit 1985 dabei, wie er damals mit meinem Vater das Ganze hochgezogen hat. Ja, was bietest du jetzt oder wofür zeichnest du dich federführend? Mit deinem Team natürlich, ja.
Also unser großer Bereich ist einmal die ganze Erste Hilfe.
Mhm.
Da sind wir, also diejenigen, die, da muss man sagen, das ist es da weniger die Entwicklung vom Roten Kreuz Niederösterreich, das ist halt das Konzept, was das Österreichische Rote Kreuz im Bereich da hat, und das setzen wir noch auf Landesebene um. Wir binden die ganzen Erste Hilfe-Lehrbeauftragten aus und auch fort.
Mhm.
Das heißt, diese Traineraus- und Fortbildung Wir machen Aktionen im Bereich der Erste Hilfe, wir setzen Schwerpunkte, wir schauen, dass wir die Mitarbeiter dafür begeistern können. Und das ist einmal so dieser eine große Bereich. Dann natürlich die gesamte Schiene der Einsatzdienste und da ist da insbesondere der Rettungsdienst natürlich. Mhm. Und das ist natürlich ein riesiger Bereich.
Ja.
Wir haben in Niederösterreich roundabout 10.000 Sanitäter im Roten Kreuz Niederösterreich. Davon sind über 2.500 Notfallsanitäterinnen in den unterschiedlichen Kompetenzstufen und 7.500 RettungssanitäterInnen. Gut, das kommt natürlich auch daher, dass wir in Niederösterreich dieses Mischsystem haben, wo wir natürlich Krankentransport und den Rettungsdienstbereich abdecken, deswegen auch sehr, sehr viele Rettungssanitäter, mhm. weil es halt zahlenmäßig einfach so ergibt mit der Leistungserbringung. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Personen fortbilden müssen. Mhm. Das heißt, die müssen immer am laufenden Stand der Technik bleiben, immer am laufenden Stand der Wissenschaft bleiben. Die müssen immer noch klinischer Exzellenz streben. Ist ganz, ganz wichtig. Sie müssen schauen, dass sie jedes Jahr besser werden. Die Anforderungen verändern sich. Die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Also am Stand bleiben, das funktioniert einfach nicht. Wer am Stand bleibt, wird überholt. Das geht nicht. Das heißt, laufendes Fortbildungsangebot. Und natürlich, wir wollen sogar, laufend neue MitarbeiterInnen ausbilden. Mhm. Also wenn man sich das rein, also da sitzt jetzt da vielleicht ich da als der Ausbildungsleiter in diesem Bereich, ja. Aber es ist ja unglaublich, was da in ganz Niederösterreich auf dem Bezirk stehen, unsere LehrsanitäterInnen, unsere InstruktorInnen leisten. Ja. Also nur so ein paar Zahlen, wir haben im Jahr so um die 1.800 RettungssanitäterInnen neu ausgebildet. Wir bilden jedes Jahr, das schwankt ein bisschen, ist ein bisschen die statistische Erschwankung, von wann ist Prüfung, wann ist Ausbildungsbeginn, so 250 NotfallsanitäterInnen, ja. der Grundausbildung Notfallsanitäter und dann noch die Notfallkompetenzen NK und NKV, also bis hin zur Venenpunktion, was ja quasi der Standard Notfallsanitäter in Niederösterreich inzwischen geworden ist. Und das jedes Jahr. Mhm. Das ist natürlich eine große Masse. Mhm. Aber, und da sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr stolz drauf, es ist nicht nur Masse, sondern es ist Qualität dahinter. Genau. Also das ist uns ganz, ganz wichtig, dass unsere SanitäterInnen eine gute Ausbildung bekommen, dass sie in der klinischen Praxis überzeugen können, dass sie sich jeden Tag verbessern und dass sie in ihrem Mindset haben, dass diese Clinical Excellence, die wir erreichen wollen, dass sie das erreichen können, dass wir sie da unterstützen können, dass sie das erreichen. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend.
Sehr, sehr schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Jetzt haben wir gerade vorher von eben der Ausbildung gesprochen, aber manche Dinge gilt es ja auch umzusetzen. Das hätte mich jetzt besonders und unsere Zuhörerinnen interessiert. Jetzt kommen wir wieder mal in die ERC-Guidelines. Die waren ja erst so. AHA und ERC, sie setzen sich zusammen und die neuen Guidelines werden präsentiert. Und in diesen Guidelines, die ja letztes Jahr erschienen sind, hat sich ja durchaus das ein oder andere getan. Auf der einen Seite ist wirklich immer ein Produkt auch genannt worden, das jetzt für den sicheren Atemweg sozusagen da ist. Der Larynx-Tubus ist per se ein bisschen nach hinten gerutscht und die iChill ist nach vorne gekommen. Das bedarf ja jetzt nicht nur dem Schriftstück in den ERC-Guidelines, das jetzt sagt, jetzt steht das da. Sie müssen sich auch schlaue Köpfe wie du Gedanken machen, wie kann ich das umsetzen? Wie ist dieser Prozess im Roten Kreuz Niederösterreich in deiner Abteilung, dass man jetzt sagt, Vector Change, Verweiblichung von Puppen für die Breitenausbildung, also Awareness schaffen, dass wir Frauen gleich gut reanimieren wie Männer, dass wir wissen, wie wir mit einem BH umgehen im Reanimationssetting. Was muss ich mit meinen Puppen machen? Was muss ich an Ausbildung anbieten? Was brauche ich an Equipment? Wie setze ich das überhaupt alles um, damit ich jetzt eine Masse von 10.000 Leuten unter Anführungszeichen in einem gewissen Zeitrahmen dazu bringe, dass sie auf die Produkte geschult sind, dass sie Trainingsmöglichkeiten haben, dass sie die richtigen Curriculum haben. Ich meine, da hängt ja nicht nur das Schriftstück da mit, wir machen das, sondern dann fängt ihr erst an. Also, wie seid ihr da an die Sache rangegangen?
Naja, das ist schon ein Thema, das uns schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich überlege jetzt da gerade, wann eigentlich der erste Draft von den ERC-Guidelines veröffentlicht wurde. Ich glaube, das ist sicher schon. Also im Herbst war der Guideline-Kongress und das war sicher schon ein halbes Jahr vorher. Also ganz sicher. Ich bin mir da gar nicht, aber es muss ungefähr ein halbes Jahr früher gewesen, glaube ich. Und wie wir diesen Draft gesehen haben. Also wir haben uns nicht sofort damit beschäftigt, weil einfach für uns hochinteressant war und glaube, da wird es da, das wird uns beschäftigen. Mhm. Dann haben wir uns das erste Mal angeschaut, okay, das wird spannend, da kommt ein neuer supraglottischer Atemweg in die Empfehlung rein. Schauen wir mal, was dann im Herbst veröffentlicht wird. Aber es war uns relativ klar, also wann diese Empfehlung so eindeutig ist, wie sie ausgeschaut hat, dann ist klar, dass wir das im Rettungsdienst unmittelbar einführen werden. Mhm. Weil alles andere war nicht zu vertreten aus meiner Sicht. Ja. Und dann mit unserer ärztlichen Leitung im Rettungsdienst, mit dem Bernd Schreiner, mit der Sabine Neudorski, war eigentlich das, also wir haben es gar nicht diskutieren brauchen, das war für uns klar, also wenn die IAC das und die Guidelines so empfiehlt, dann, also, dann werden wir das machen, weil das ist logisch, das geht anders gar nicht. Ja. Und wir haben dann natürlich eine Abordnung aus der Bildung im Rotenkreuz Niederösterreich beim Kongress dabei gewesen und es war eigentlich beim Heimfliegen für alle, die dort waren, schon klar,
das machen wir.
Das machen wir, jawohl. Also das muss passieren. Es ist natürlich nicht so, dass wir das einfach so entscheiden können, weil jeder, der den Rettungsdienst in Österreich ein bisschen kennt und der weiß, wie Lehrinhalte im Roten Kreuz definiert werden, das ist natürlich immer ein partizipativer Prozess zwischen allen neuen Landesverbänden und dem Bildungszentrum. Es ist klar, dass man das dann auch dementsprechend abstimmt. Aber unser Mindset war eigentlich klar, also das werden wir machen. Mhm. Das wird in irgendeiner Art und Weise kommen und wir haben dann wenige Tage nach dem Guideline-Kongress, also wir machen für unsere Mitarbeitenden im Rettungsdienst regelmäßig Livestreams, also roundabout einmal im Monat,
cool,
wo quasi jemand aus der rettungsdienstlichen Leitung, aus dem Bildungsbereich Rettungsdienst, aus der ärztlichen Leitung Rettungsdienst quasi die Updates an die Mitarbeiter verteilt. Das wird quasi planmäßig einmal im Quartal gestreamt.
Okay, cool.
Da gibt es Möglichkeit zu fragen, Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Wir haben dann relativ schnell danach so einen Livestream gemacht und mit unseren Mitarbeitern und dann halt, das sind die Empfehlungen aus dem ERC-Kongress und wir müssen in irgendeiner Art und Weise umsetzen. Da haben wir noch keinen konkreten Zeitplan gehabt, weil es einfach noch so viele Dinge abzuklären gegeben hat. Ja.
Ja.
Und ich meine, in einer Rettungsdienstorganisation mit 10.000 Personen, die größte in Österreich, kann man sich, glaube ich, leicht ausrechnen, kann man jetzt nicht von einem am anderen sagen, wir legen den Schalter um, das funktioniert halt nicht. Dann haben wir natürlich auch intern einen großen Diskussionsprozess gehabt. Na, was braucht es denn eigentlich?
Mhm.
Was machen wir denn da jetzt alles? Ja? Und wir haben so die eine Meinung gehabt, okay, also wir haben einen supraglottischen Atemweg, das ist der Larynxtubus. Wir haben dann einen supraglottischen Atemweg, das ist der iChill.
Genau.
Was soll denn für sein? Das ist einfach ein anderes
Device. Ja.
Nüchtern betrachtet ist es das auch. Ja.
Jo.
Emotional betrachtet ist schon was anderes. Ja. Also, SanitäterInnen, die man jetzt 15 Jahre hat, den Larynxtubus als das Mittel der Wahl gehabt. Und dann ist er sagt, so, das ist alles schlecht und jetzt machen wir was Neues, ist natürlich auch nicht so einfach. Nicht? Man muss Stakeholder gewinnen, man muss die Sanitäterinnen dafür gewinnen.
Mhm.
Und da sind wir halt schon, also in Niederösterreich, sage ich, ein bisschen gesegnet. Ja? Weil wir haben halt wirklich, wirklich gute Sanitäterinnen im Rotenkreis Niederösterreich, die nicht darauf warten, dass ihnen jemand sagt, hey, da gibt es was Neues, das ist cool. Und die selber sagen, hey, ich hab da gehört, da gibt es was. Was ist denn mit dem? Wann kommt denn das? Ja? Und wann machen wir das? Weil wir haben gehört, das ist cool, da gibt es Studien, das ist okay und das ist eben auf der Art, das müssen wir machen. Da kannst du schwer nachsagen. Das ist halt so. Ja? Und dann haben wir uns halt einmal überlegt, in welchem Zeitraum werden wir das hinkriegen. Und wir haben dann relativ rasch, also im Dezember letzten Jahres, haben wir dann den ersten Versuchsballon steigen lassen. Und haben einmal in der laufenden NotfallsanitäterInnen-Ausbildung einfach gesagt, ja, also die werden mit Eichel arbeiten und wir mit Larynxtubus. Das hat blendend funktioniert.
Super.
Also da war kein Thema, das hat funktioniert. Ja. Ab dem Jänner haben wir dann das erste Mal in Rettungssanitäter-Ausbildungen das Ding einmal hergezeigt. Mhm. Also wir haben noch nicht damit gearbeitet, aber wir haben gesagt, es bringt nichts, wenn wir im Jänner, Februar bis März 26 in einem Intensivrettungssanitäterkurs Personen ausbilden. Und denen zeigen wir den Nightshift, weil das wird sie in ihrer, also auch im Zivildienst, wenn man das rechnet, aber auch darüber hinaus, weil die meisten bleiben auch bei uns, das wird sie beschäftigen, das müssen wir noch zeigen.
Ja.
Und dann haben wir halt überlegt, wie bringen wir es in die Mannschaft rein. Also ob es in der von, dass wir die neuen Mitarbeiter schon damals konfrontiert haben. Und wir haben jetzt da Anfang April 26 haben wir quasi die Behandlungsleitlinien im Bereich Advanced Life Support, also alles, was NotfallsanitäterInnen aufwärts betrifft, veröffentlicht und umgestellt. Also das ist das State of the Art im Jahr Niederösterreich, dass wir damit arbeiten.
Toll.
Es ist gerade dieser Umstellungsprozess im Laufe. Also klar, jetzt haben wir angefangen, die Autos auszustatten, die Schulungen zu machen. Und wir sind da vor einer schwierigen Entscheidung gestanden. Also Rotkreuz-Tradition ist ja ein bisschen Pflichtfortbildung.
Mhm.
Pflichtfortbildung muss sein, weil wenn du das nicht machst, dann hast du sofort weg vom Auto und keine Chance. Nein, das ist ja gescheit, weil jeder Mitarbeiter muss das können. Also das sind wir sehr alle einig und das ist eine oberste Prämisse. Nur, wir haben halt viele Mitarbeiter, viele SanitäterInnen, die kennen das schon.
Mhm.
Weil wenn jemand Notfallsanitäter in KI ist, Krankenhauspraktiker macht, also der wird mit der Nightshift umgehen können.
So ist es,
Für den wird das kein großes Problem sein. Der braucht nur eine Produktschulung. Der muss wissen, wie das Ding funktioniert, aber im Wesentlichen kann der das. Und dann haben wir halt SanitäterInnen, die vielleicht seit vielen, vielen Jahren im Rettungsdienst tätig sind, so ihre regelmäßigen Dienste machen und die wahrscheinlich mehr brauchen. Jetzt haben wir sich überlegt, okay, aber ist es jetzt da gescheit, dass wir die alle in einen Topf schmeißen und dann durch eine Pflichtfortbildung durchschleusen?
Mhm.
Und gesagt, nein, das ist überhaupt nicht gescheit. Wir brauchen individuelle Angebote. Wir machen es auf unterschiedliche Schienen. Wir haben eine MPG-Anweisung, die muss jeder machen, das ist völlig klar. Die kann man online machen, mit anschließendem Praxistraining, man kann sie in Präsenz machen. Und ehrlicherweise sind wir sind jetzt da im Landesverband für ganz Niederösterreich zuständig, auch nicht in der Lage, das zu entscheiden, was jeder braucht.
Mhm.
Wir haben in Niederösterreich 51 Bezirksstellen.
Ja.
Wir haben dort 51 Bildungsmanager, die kennen ihre Mitarbeitenden.
Am besten.
Und die müssen sie anschauen, braucht der das, oder wie machen das am besten? Ja? Also wir haben die Möglichkeit, dass wir haben so entwickelt Selbstlernstationen.
Mhm.
Das heißt, das sind das ist ein didaktisches Modell, wo wir quasi eine Puppe mit einem Atemweg die Utensilien zur Verfügung stellen, mit Postern einmal kurz beschreiben, was zu tun ist, dass die Personen können das E-Learning machen. Wir haben ja gleichzeitig schon, also RDM, denke ich, ist im österreichischen Rettungsdienst in der Prägelnäger Begriff, also rdm.rotes-kreuz.at ist quasi so unsere Guideline-Sammlung, Handlungsleitlinien-Sammlung, wo wir eine Scope of Practice Matrix-Bindung haben, also transparent, das steht im Internet für jeder Mann, jeder Frau zugänglich, dass wir darstellen, was darf, was muss jeder Sanitäter, jede Sanitäterin können, mit welcher Ausbildungsstufe, das Scope of Practice Matrix, wir haben dort Maßnahmenbeschreibungen,
super,
wo beschrieben ist, wie das funktioniert, wir haben dort Videos, Skizzen, wie auch immer, was es halt für Möglichkeiten gibt, und da haben wir auch eine Maßnahmenbeschreibung für den iJail veröffentlicht.
Mhm.
Das heißt, wenn jemand sagt, hey, ich bin mit dem superkritischen Atemweg eh gut vertraut, ich habe da schon eine Routine, dann schaue ich mir die MPG-Schulung an, schauen wir die Maßnahmenbeschreibung an, trainiere das noch einmal, setze es dann nochmals in einem ALS, in einem BLS-Reanimationstraining in die Praxis um und dann ist die Umschulung fertig. Es ist nicht mehr. Und die Personen, die das halt, die ein bisschen mehr Anleitung brauchen, das ist völlig legitim, die haben die Möglichkeit, Skill-Trainings zu machen, die haben die Möglichkeit, in Präsenz eine MPG-Schulung zu machen, das nachher auch wieder anzuwenden.
Mhm.
Und die Kontrolle ergibt es eh von selber. Wir haben eine Rezertifizierungspflicht als SanitäterInnen.
Ja.
Und wenn das Standard Advice ist, dann muss sie dann auch wissen, dass es kann.
Ich bin jetzt wirklich erstaunt, gerade ganz kurz, dass ihr wirklich schaut, dass ihr jeden abholt und nicht das mit dem Kamm drüber schert, sondern sagt, okay, Krankenhauspersonal, der schon im Krankenhaus damit gearbeitet hat, kann sich diesen Weg nehmen, um halt hier das dann zu verwenden. Der ein bisschen mehr braucht, so wie ich es zum Beispiel auch wäre, der geht halt den anderen Weg. Selbstlearning-Stationen, tolle Idee. Ich glaube, damit holt man auch ganz viele Leute ab. Ich kann was e-lernen, kann dann in meinen Nachtdienst einfach rübergehen in das Zimmer, wo die Puppen liegt, schauen wir das am Poster nochmal an und kann dort ein paar Mal den Einschild dann anwenden. Ja, Hut ab. Also sehr, sehr kompetent gelöst. Jeden abzuholen dort, wo er ist. Und auch den einzelnen Managern auf den Bezirksstellen halt sozusagen auch zu sagen, hey, bitte, schau dir dein Personal an. Du weißt ja deine Kollegen an. Du weißt ja, wer wo steht. Und dann macht es die richtigen Trainings auf das. Ja.
Und cool. Wir sagen, Hans ist uns halt sehr, sehr wichtig in der rettungsdienstlichen Bildung. Ja. Also wir streben danach, dass wir, und das haben wir, also das jedes Mal, wenn ich selbst wieder mal SanitäterInnen ausbilde, fortbilde oder TrainerInnen, die mir einsetzen im Rettungsdienst aus und fortbilde, also ich bin jedes Mal begeistert, was da für Kompetenz da ist und was da für Begeisterung für diese Tätigkeit da ist. Ja. Und wir schauen einfach, dass die einfach total reflektierte AnwenderInnen sind. Ja. Das heißt, wir geben ihnen den Vertrauensvorschuss, dass sie das können.
Cool. Ja.
Weil es ist die sind in einem Gesundheitsberuf tätig. Die sind ja nicht Personen, die möglichst mit möglichst wenig Aufwand irgendwas durchrutschen wollen. Die wollen ja ihre Patientinnen gut und noch besser betreuen. Ja. Mhm. Also diesen Vertrauensvorschuss kriegen sie von uns. Ja. Und wenn ich davon ausgehe, dass jeder das bestmöglich machen möchte, nach Clinical Excellence strebt, ja, dann muss ich denen auch Möglichkeiten geben, dass sie das bestmöglich machen, und zwar individuell. Ja.
Super.
Und ich kann nicht davon ausgehen, dass sich jeder irgendwie davon winden möchte, dass er ja nicht irgendwo was darstellen, also was er können muss. Ja. Die wollen das können. Ja. Und also ich weiß schon, viele sind beruhigt, wenn ich immer du musst in diese Fortbildungsveranstaltung kommen. Nur, ich kann in einer Präsenzveranstaltung nicht aufpassen, nicht mitmachen und nichts
lernen. So ist es.
Also diesen Lernwille, den setzen wir jetzt schon voraus.
Und das schon genau, es ist viel schöner, wenn der Kollege sagt, hey, ich will in diese Fahrt und ich nicht genau, ich muss.
Das genau. Ist unser Prinzip heute.
Ja. Da, sehr, sehr schön gesagt, ja. So, jetzt haben wir die iChill natürlich, ihr habt es angeschafft, gemeinsam mit der lieben Dani Kohler natürlich, vom Roten Kreuz Niederösterreich, also von der HUS. Pumpen natürlich, ja. Wir sind jetzt dann ein bisschen vor der Herausforderung auch gestanden, gemeinsam
unterschätzen,
dass wir natürlich auf einmal intubierbare Babys benötigen und auch Juniors benötigen. Man, durch den Larynxtubus war es ja im Erwachsenensetting eh schon weit verbreitet, aber auch da innerhalb kürzester Zeit, und das habt ihr ja wirklich gut auch gemacht, ihr habt es alle abgefragt, mit was ist vorhanden, und dann eben über die HUS auch hier upgraden zu können und die richtigen Erbeköpfe für das richtige Pupperl auf der jeweiligen Bezirksstelle und Dienststelle zu finden. Ja, das kann man ja nicht üben.
Kann man nicht üben. Und für uns ist völlig klar, das ist ja die ganz klare Guideline-Empfehlung, dass das für alle Altersklassen der beste Weg ist, dass man Patienten im Atemkreislaufstillstand mit der Luft reinbekommen. Und das geht es in Wahrheit. Ja. Du musst einfach und sicher sein. Ja. Und da wissen wir, dass das einfacher ist und leichter funktioniert als die Beutelmaskenbeatmung, vor allem auch für unerfahrene AnwenderInnen. Und also so selbstreflektiert müssen wir schon sein im Rettungsdienst, dass es da eine Beutelmaskenbeatmung nicht tagtäglich passiert. Ja. Und wenn es da was Besseres gibt, dann machen wir das. Und alle unsere SanitäterInnen haben quasi das Backup der Beutelmaskenbeatmung. Und dann haben wir immer zwei Varianten. Ja. Und für alle Altersklassen. Und es war für uns der logische Schritt, dass wir Kinder und Säuglinge da mit einschließen müssen und das einfach als ein Ablauf für alle Altersklassen definieren. Und ja, die Puppen sind ein Thema.
Klar.
Aber da sind wir ja am guten Weg, dass wir das gemeinsam schaffen.
So ist es, so ist es. Also wir bemühen uns da gemeinsam mit der Dani und die Firma Kolos und Lehrdal natürlich auch, dass das perfekt klappt alles. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft denken, welche Ziele verfolgst du in deiner Funktion für das Rote Kreuz Niederösterreich?
Dass wir viele, 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 viele Sanitäterinnen haben, die erstens besser sind als ich, besser sind als wir in der Bildung. Das muss unser großes Ziel sein. Die selbstreflektiert sein, die selbstbestimmt einschätzen können, was sie brauchen, was sie benötigen, die sich unabhängig im Rettungsdienst entwickeln können, dass einfach dieses Tätigkeitsbild eines Sanitäters, einer Sanitäterin, eines Notfallsanitäters, einer Notfallsanitäterin ein selbstbestimmter Gesundheitsberuf wird, unabhängig von anderen Gesundheitsberufen, professionell, aber etappenweise erreichbar, also keine großen Hürden aufbauen, dass man diese Ausbildung abschließen kann. Ich glaube, es ist absehbar und logisch, dass die Ausbildung die nächsten Jahre intensiver werden muss, länger werden muss. Das sehen wir heute schon, also die fiktiv in der Sanitäterausbildungsverordnung dargestellten Stundentafeln, ja, die sind fiktiv. Also das kann man, glaube ich, ganz, ganz deutlich sagen. Ich habe einmal, wenn man das schnell erzählen, eine Kollegin von mir hat einmal gesagt, jeder, der glaubt, ich muss aufpassen, ob ich das Wort sagen darf, jeder, der glaubt, dass man in 3 Monaten NFS für diesen Volltrottel, ja, dem kann ich beipflichten, das funktioniert einfach nicht. Ja. Also wir wissen ja aus Erfahrung oder aus dem, was wir heute sehen, ja, also bis ich im Roten Kreuz Niederösterreich eine abgeschlossene NFS-NKV-Ausbildung habe, habe ich tatsächlich mindestens 1,5 Jahre Ausbildung in mir. Und da rede ich dann nicht von 1,5 Jahren Präsenzzeiten in einem Lehrsaal, aber das ist 1,5 Jahre Vollzeitausbildung. Halt aufgeteilt auf viele, viele, viele Jahre. Etappenweise Rettungssanitäter, dann Fortbildungen, Praktikumsphasen, Notfallsanitäter, da wieder Praktikumsphasen, die Zusatzkompetenzen, die man dann noch macht, die Notfallkompetenzen. Und also mir tut es einfach im Herzen weh, dass immer von so diesen geringen Ausbildungsstunden gesprochen wird, weil de facto die leisten alle viel, 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 viel mehr, die heute Notfallsanitäter in NKV sind. Also das stimmt, jeder Rettungssanitäter leistet mehr als das, was in der Sammelfall steht. Ja.
Schön gesagt.
Und allein, ich mir immer überlege, was die Absolventinnen da für Freizeit noch investieren müssen, ja, denen aber nirgends offiziell anerkannt wird, damit sie das leisten können, das tut mir im Herzen weh. Und wenn sich das ändert, dann bin ich wirklich, wirklich glücklich. Aber diese offizielle Anerkennung, ja, von dem, was heute schon geleistet wird.
Wenn wir jetzt so in deine Rettungsdiensterfahrung zurückblicken, was war einer vielleicht der prägendsten oder lustigsten Einsätze? Hast du was parat für uns?
Lustige Einsätze. Also ein prägender Einsatz, es ist wirklich, wirklich schon lange her. Über 20 Jahre, glaube ich.
Bitte.
Und mit dieser jugendlichen Leichtigkeit, wie man halt Rettungsdienst betreibt. Ja. Und also ich war damals halt schwerpunktmäßig am Notarztwagen unterwegs. Und also auch was in den letzten Jahren total gewandelt hat. Ja. Also,
vom NRW zum F,
genau. Also für mich persönlich vom NRW zum RTWC.
Ja.
Weil das macht mir unendlich Spaß, was ich auf einem RTWC machen kann, im Vergleich zu dem, was man auf einem NRW damals machen konnte. Also diese Weiterentwicklung vom Rettungsdienst, und das sagen wirklich viele, viele Kolleginnen, die ihre Kinder auch schon lange machen. Also NRW fahren war wirklich toll, NEF fahren war auch cool, aber das, was Notfallsanitäterinnen heute am RTWC leisten können, also das ist wirklich, wirklich toll, und das macht mir unendlich viel Spaß. Ja, da merkst du richtig, was man für einen Unterschied machen kann, und das ist richtig schön. Okay, also wir waren dann in der bei einem NRW-Dienst, ja. Also ob das damals wirklich so war, ich weiß es nicht, das ist halt einfach in meinem Kopf so entstanden. Ja. Das war am Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, wo, also Mistelbach war damals halt die B7 Brünnerstraße,
ja, genau,
ungefähr am Tag 27 Nacker 7 Uhr. Nein, sie vertrieben aber leider, ja, nicht wirklich viel für den Vergleich zu heuer. Also das kannst du nicht mehr vergleichen. Und da war ein schwerer Verkehrsunfall, wo ein Familienvater verstorben mit einem Unfall wird. Und für uns als Team vor Ort war das halt völlig normaler Einsatz. Ja. Also da ist halt jemand verstorben, ja, das ist tragisch. Aber das hat man halt damals auch relativ oft gesehen, ehrlicherweise, und durch den Verkehrsunfall im Vergleich zu heute. Also das ist ja nicht mehr vergleichbar. Ja. Also eine völlig normale Geschichte. Angefangen, Dienst weitergemacht und alles gut. Und dann bin ich auf die Nacht vom Dienst heimgefahren. Und mein Heimweg war an der Unfallstelle vorbei. Und ich fahre dort vorbei. Und wir haben jetzt schon aus der Gerüchteküche, was man jetzt auch hört am Land, ja, Familienvater, Frau und zwei Kinder.
Tragisch.
Richtig tragisch, ja. Und dann komme ich auf dieser Unfallstelle vorbei und steht dort ein Auto am Straßenrand und steht dort eine Frau mit zwei Kindern.
Ach du Scheiße.
Also Wort. Ich habe keine Ahnung, wer das dort war. Ja. Aber allein der Gedanke, dass das die sein könnte. Ja. Also da ist mir die Laut wirklich ist dann erreicht. Ja.
Da habe ich gerade ganz laut.
Oh. Da reden wir halt noch die ganz laut.
Mhm. Eindeutig.
Das war, da habe ich dann lange drüber nachgedacht. Also was eigentlich für uns dieser Einsatz war, ja, ist einfach Standard. Ja. Und was der da für den anderen eigentlich bedeuten kann. Ja.
Und da wieder vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, mittlerweile, und wahrscheinlich damals auch schon, es gibt Angebote, redet mit euren Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht nur Krisenintervention für die Hinterbliebenen noch wichtig, es gibt auch Peer-System für alle Einsatzkräfte, egal ob das jetzt Feuerwehr oder Rettungsdienst betrifft oder auch andere Organisationen, ganz wichtig. Wir rennen so schnell zum Arzt, wenn uns irgendwie der Haxen wehtut, aber wenn es in der Psyche oder uns selber schlecht geht, auch dann dürfen wir Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist ganz wichtig. Ja.
Und vor einiger Zeit gab es einen lustigen, oder lustig war es nicht für den Betroffenen, glaube ich, war es weniger lustig, für uns war es doch in gewisser Weise unterhaltsam. Also die Alarmierung war in einem Hochrasanstrauma Mensch unter umgestürzten Baum begraben. Ja, so. Da denkst du einmal, puh, also was wird denn das jetzt?
Ja.
Herausgestellt hat sich dann, dass ein Hausbesitzer wollte im Garten eine, also nicht Nadelbaum war es auf jeden Fall, umschneiden, das ist irgendwie missglückt und der ist abgebrochen und der Hausbesitzer konnte nicht mehr von der Leiter runter, weil einfach der Rest vom Baum unten so ging, dass er nicht runter konnte. Ja.
Na.
Und das war halt über die stille Post, die er angegriffen wurde, das halt total verfremdet. Ja. Und dann sind sie dort gestanden. Ja. Also RTWC,
das war gut. Also, das Wipfel hat ihm den Weg runter versperrt, genau, sozusagen. Ja.
Und die Compliance von dem Herrn war halt sehr beschränkt, warum wir da jetzt da sind und was wir da wollen. Er will da eigentlich nur runter.
Okay, ja.
Und er geht da jetzt. Sie gehen da jetzt nicht runter, weil sie kennen man kann man sich vorstellen, also Mensch begraben unter Baum,
ja, genau.
Groß aufgebaut, alles Mögliche.
Ja.
Die Feuerwehr hat dann den Baum zur Seite gebracht, dann konnte er gut runter.
Also, ich habe einen kurzen Notfallcheck gemacht, habe gesehen, dass nichts ist.
Wir haben dann beschlossen, dass der Patient nicht verletzt ist. Also wir haben quasi eine Best-Point-of-Service-Entscheidung getroffen.
Ja.
Das ist ja was, also was den Rettungsdiensten, glaube ich, in Niederösterreich Galaxienführer gehabt hat. Ja.
So viel, ja.
Also ich glaube, das ist einer von den größten Game-Changers,
okay.
Ja, weil früher war es klar, Mensch ruft an, 144, wir fahren ins Krankenhaus.
So ist es, ja.
Heute kommen im Idealfall gut ausgebildete Notfallsanitäter mit Notfallkompetenzen, also der RTWC in dem Fall, und trifft vor Ort eine Best-Point-of-Service-Entscheidung. Also muss derjenige ins Krankenhaus,
ja,
oder gibt es eine bessere Versorgung? Und wir wissen alle, dass oft der Hausarzt 3 Stunden später oder der Hausarzt am nächsten Tag die bessere Entscheidung ist für alle Beteiligten. Und diese Entscheidungen können SanitäterInnen treffen, abgesichert mit entsprechenden Medizinprodukten, mit organisatorischen Leitlinien, die wir ja im Roten Kreuz Niederösterreich haben. Und das ist ein Gamechanger.
Cool. Das war mir noch gar nicht so bewusst, ja. Muss ich auch wieder gestehen,
so,
ja.
Das ist so ein bisschen so unterschwellig, gell?
Das eigentlich habe ich das nicht am Radar gehabt und bewege mich durchaus in der Szene. Also. Aber also, war mir nicht bewusst, ja, bis jetzt, ja.
Das ist auch, also, nein. Für uns ist das inzwischen selbstverständlich.
Ja.
Das haben wir 2025 eingeführt, diese Leitlinien für unser Rettungsdienstpersonal. Ja. Und es macht einen großen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, und wenn natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür passen, dass man solche Entscheidungen fällen kann, dann ist es ideal.
Wir haben die Möglichkeiten, wir haben ein Medizinprodukt, ein RETS, ob das jemandem geläufig ist, aber ich glaube, es ist inzwischen eher sehr, sehr bekannt in Österreich, weil es auch von mehreren Organisationen inzwischen eingesetzt wird. Wir haben die Leitlinien, wir haben einen Telenotarzt im Hintergrund, also der Rotkreuz-Telenotarzt, der ist da auch in Fällen, wo wir sagen, naja, also puh, das übersteigt es da vielleicht die Kompetenz eines durchschnittlich ausgebildeten Notfallsanitäters, Sanitäterin ein bisschen, um diese ganze Komplexität einschätzen zu können. Dann kann man das mit Telenotarzt Callback machen.
Super.
Und das sind Dinge, die funktionieren. Also die waren vor ein paar Jahren im Rettungsdienst völlig unvorstellbar.
Wieso ist es?
Auch für mich.
Also ja, ja.
Jetzt vor 10 Jahren, das ist lauter Verrückter.
Genau.
Was danke da? Ja. Heute denke ich mir, hey, das ist richtig cool.
Es funktioniert. Und
genau so Entscheidungen treffen.
Da leitest du ja fast schon über zu meiner allerletzten Frage. Welches Medizinprodukt hättest du denn gerne entworfen, wenn du es einmal entwerfen hättest können oder erfinden hättest können?
Naja. Also in der jetzigen Zeit muss man sagen, den iChain.
Ah, ja, gut, okay, über den haben wir ja jetzt lang genug gesprochen. Das ist
natürlich ein tolles Ding.
Ja?
Medizinprodukt. Ich weiß, du bist ja ein Medizinprodukt.
Komisch, dass ich das bin, ja. Oder was hättest du denn gerne entworfen, dass den Patienten so viel weiterbringt und so Gutes tut?
Also Medizinprodukt ist es vielleicht nicht, ja, aber... weil wir das vorher schon kurz angesprochen haben und bei uns das, oder auch mir persönlich und dem Roten Kreuz Niederösterreich ein großes Anliegen ist, diese Verweiblichung der Beatmungspuppen. Also es gibt ja die unterschiedlichsten internationalen Studien. Es gibt Befragung vom österreichischen Roten Kreuz, ich glaube, die ist 2 Jahre alt. Ja. Und also man möge mir erklären, warum eine Frau schlechtere Überlebenschancen bei einer Atemkreislaufstiftung haben soll. Das verstehe ich nicht. Das ist ungerecht und das darf es in einem Land wie Österreich oder egal, in Europa, der ganzen Welt eigentlich nicht geben. Ja. Das geht einfach nicht. Ja. Und also was ich spannend finde, die Anne ist ja eigentlich eine Frau.
Ist eine Frau, so ist es.
Man sieht es ja nicht.
Mehr. Nicht zu stark, genau.
Ja. Nicht so stark. So, man, nicht so stark, ja. Und wir müssen da einfach mehr Awareness schaffen.
Ja.
Und wir haben... vor gleich 2 Jahren war das. Ich glaube, es ist 1,5 Jahre her. Die Zeit rennt so schnell, wenn ich schon die Orientierung. Ja. Aber haben wir angefangen in Niederösterreich, Reanimationspuppen mit einem BH auszustatten.
Genau.
Ja. Einfach um zu zeigen, das ist eine Frau. Das war ein echt wichtiger Schritt.
Mhm.
Und jetzt hat dieser Trend, der sich abzeichnet, dass man quasi Puppen generell verweiblicht. Ja, und mit den unterschiedlichsten, kann man sagen, mit den Medizinprodukten bist du mehr.
Nehmen wir ein bisschen Add-ons. Das ist ja ein Ausbildungsmaterial, ja.
Das ist echt wichtig.
Ja. Ich
darf mir wirklich, wirklich wünschen, dass die Hersteller da noch viel, viel mehr in die Richtung machen. Ja.
Ich darf dich ja jetzt dann nach dem Podcast gleich positiv überraschen, weil Lerdal und Colosa haben natürlich etwas im Petto.
Jetzt bin ich überrascht.
So ist es. Es kommt eine Verweiblichung für alle Lerdal-Puppen. Die ersten Muster sind mal da. Sobald das großflächig dann rausgeht, ich darf dir jetzt Muster zeigen dann nachher gleich.
Cool,
sobald es großflächig cool. Dann rausgeht, werden wir das natürlich auf all unseren Kanälen kundtun. Aber ja, es wird den gewünschten Awareness-Faktor haben, dass eben Frauen gleich gut reanimiert werden wie Männer. Dass man nicht Angst hat, wenn man während der Herzdruckmassage die Brust berührt. All diese Dinge, wie geht man mit einem BH um? Habe ich trotzdem noch Feedback? Ja, ich habe nachher noch das Lerdal-Feedback. Also das ist auch ganz wichtig. Ja, das wird kommen.
Ja, und ganz ehrlich, also das ist doch eine von die schönsten Dinge, die es gibt. Also ich bin nur für Sanität, also ich habe es wohl schon 2-3 Mal erlebt. Ja. Und aber also stell dir vor, du bist Ersthelfer und du kannst jemanden das Leben retten, nur weil du reanimiert hast, weil du einen Defikult hast.
Mhm.
Und ich habe das wirklich schon erlebt, ja, dass man zu einer Reanimation kommt, Ersthelfer, die Reanimation beginnen, einen Defi aufbieten und wir als Rettungsteam, also das war in derselben Ortschaft, der in ein paar Minuten dort sind und wie wir eintreffen, macht der Patient die Augen auf und will sie aufsetzen.
Super.
Also das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja. Und das dürfen auch Frauen sein. Also
das müssen auch Frauen sein.
Das müssen im gleichen Prozentsatz Frauen sein.
Es sollte egal sein, welches Geschlecht dieser Patient hat. Genau so ist es.
Nicht nur Geschlecht, auch Religion, Hautfarbe.
Alles, genau so ist es.
Das muss alles bedacht werden.
Genau so ist es. So sehen wir das auch, dafür stehen wir auch.
Und da rennt auch die Grenzen heute unter.
Ja, natürlich. Du siehst es, ja, so ist es. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Christian, ich darf mich mal bei dir bedanken. Ja, das war ein spannender Podcast. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde geschafft. Wahnsinn, ja.
Du hast gesagt, 15 Minuten.
Naja, 15 Minuten, 20 Minuten, 25. Ich habe gesagt, wenn es länger dauert, dann dauert es länger. Und wir hatten viel Spannendes zu erzählen. Es schreit nach einer zweiten Auflage. Ich glaube, wir werden uns da wieder mal hören. War extrem spannend, wie solche Dinge, wie die Themen einer Guideline-Änderung im Roten Kreuz Niederösterreich umgesetzt werden. Ich sehe vor mir einen brennenden Rotkreuzler und einen brennenden Ausbildungsleiter, der ganz stolz ist auf sein Team und auf jeden einzelnen
Sanitäter,
wenn ich etwas vergessen habe. Danke für deine Zeit, lieber Christian.
Gerne, hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, waren, glaube ich, ein paar coole Erinnerungen auch für mich dabei, die wieder aufgefrischt sind. Ne?
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor ich mich verabschiede, darf ich noch ganz kurz sagen, wenn euch das gefallen hat, dann bitte geht auf Spotify oder jeden anderen Kanal, wo unser wunderschöner Podcast oben ist, zwischen Leben und Tod, der Kolossal Medizintechnik. Und ganz abschließend noch, aktuell läuft eine Lehrdal-Aktion. Gerne auf www.kolossal.at klicken, dort bei den Aktionen sind sehr, sehr viele Lehrdal-Produkte derzeit in Aktion. Schönen Abend, schönen Tag oder schönen Nachtdienst. Ich verabschiede mich mit einem Tschüss.
Fertig.